Ich lese Matthäus 9, ab Vers 35. Jesu Erbarmen. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leiden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngerinnen und Jüngern: Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Jesus Christus, gestern, heute und morgen derselbe. Und das in alle Ewigkeit. Jesus, der sich nicht zu schade war, sich auf den Weg selbst zu machen, um deutlich zu machen, um was es geht. Es geht um Auferbauung. Es geht um Rettung. Es geht um Heilwerden. Es geht um Gesunden. Es geht darum, dass man aus einem erschöpften Zustand, aus Hilflosigkeit herausgeführt wird. Wenn das kein Thema auch aktuell denn je ist. Es ist so aktuell, so viele Menschen sind tatsächlich voller Kraftlosigkeit, sie sind erschöpft. Sie haben an manchen Stellen auch verlernt, Mitgefühl zu haben, denn der eigene Kampf um das Überleben ist so mächtig nach vorne gerutscht. Jesus geht durch die Städte und Dörfer jener Gegend. Jesus ist heute Morgen hier zugegen. Wir wissen, dass der Auferstandene im Heiligen Geist hier mitten unter uns ist. Und er geht durch unsere Reihen und er schaut dich an. Er sieht dich. Er sieht mich. Und er weiß, was wir brauchen. Und Jesus, der Sohn Gottes, Jesus Christus, der Sohn des Allerhöchsten, er hat Mitgefühl. Er fühlt mit. Er weiß, was du mitgebracht hast. Er weiß, was du zutiefst brauchst. Und er fühlt mit dir. Er steht neben dir, da, wo du erschöpft bist, da, wo du angegriffen bist, da, wo du Heilung bedarfst, da, wo du Perspektivlosigkeit hast, wo du sagst, ich kann so nicht mehr weiter. Da ist er neben dir. Er schaut dich an und er weiß, was du brauchst. Er weiß, was ich brauche. Jesus ist der einzig und allein tatsächlich, wie wir es gehört haben, dieses Heil bringt. Dieses Heilwerden umfassend bringt. Wir kriegen viele Angebote. Wir haben viele Momente, wo wir sagen, oh ja, dieses Produkt oder jene Bewegung oder das, wenn ich mich darauf einstelle und einlasse, dann erlebe ich Erquickung. Ja, das ist ein Geschenk von Gottes Seite, dass wir manche Hilfsmittel haben, die uns helfen, aus einer Misere, aus einer vielleicht auch selbstgemachten Misere herauszukommen. Aber das Heil, das unter seiner besonderen Segensflut zu stehen, zu erleben, dass man damit auch von sich selbst wegblicken kann, auf andere hin, das erleben wir nur durch Jesus Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und darum wusste Jesus in seiner Erdenzeit sehr wohl und deswegen ging er durch Städte und Dörfer. Und das ist die erste Einladung, durch unsere Stadt zu gehen mit offenen Augen. Durch unsere Familie zu gehen mit offenen Augen. Da zu sein, wo wir sind, mit den geöffneten Augen, die Jesus uns schenkt. In der Häuslichkeit, in der Ausbildungsstelle, im Beruf, im Unterwegssein im Bus. Vielleicht fährst du, ich habe es gestern wieder gehört, eine Stunde bist du unterwegs jeden Tag, um dort zu sein, wo dein Studienplatz ist, wo deine Uni ist. Was ist das für ein Geschenk? Eine Stunde. Du kannst diese Stunde verwenden, dass du sagst, meine Kiste ist das wieder früh. Und ich sitze hier drin und eigentlich würde ich gerne in meinem Bett liegen. Und jetzt sitze ich hier und muss aufpassen, dass ich nicht wieder einschlafe. Das kann man. Wir können viele Stunden unseres Lebens verschlafen. Vertrödeln, verpendeln, was auch immer. Das können wir. Oh, ich kann euch eine Geschichte davon erzählen. Ich kann das gut. Ich sitze in meinem Sessel und plötzlich kommt die Flut der Müdigkeit. Und schwupp, bin ich weggeknackt. Kennt ihr sowas? Oh, wir können viel verschlafen. Aber wir können auch sagen, wir geben dem Leben eine andere Aufmerksamkeit, weil der, der uns ins Leben geführt hat, uns eine große Aufmerksamkeit gibt. Und das kann auch sein, dass du selbst ein Auto steuerst. Natürlich kannst du darüber nachdenken, wie die Straßensituation ist. Das sollte man auch. Man soll klug fahren. Aber es gibt ein Mehr darüber hinaus. Du begegnest Menschen und wenn es nur in Blicken ist. Du hast Leute neben dir sitzen. Und du kannst die Zeit nutzen, zu sagen, Jesus, ich verstehe das, so wie du durch Dörfer gegangen bist und Städte, so möchte ich lernen, ich es mir schenken lassen, so ein ganz neues Fenster meines Lebens aufzuschließen. Wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, schenke mir Impulse, dass ich verstehe, hier ist jemand, für den ich beten kann, für den ich bitten kann, den ich segnen kann. Was sind wir für beschenkte Leute, dass wir im Namen Jesu Leute segnen können? Und du musst sie gar nicht fragen. Wir sind beschenkt. Und ich möchte euch einladen, heute tatsächlich zu sagen, wäre es nicht dran, heute im Heute entscheidet sich das, zu sagen, ich möchte es zulassen. Ich möchte wacher meine Schritte tun. Und ich möchte verstehen, dass da, wo ich sitze, da, wo ich liege, da, wo ich gehe, dass es nicht zufällig ist von Gottes Seite, sondern geschenkte Zeit. Wie schade ist es, wenn wir diese Zeit ein Stück weit verschenken. Es gibt ein Verschenken, das ist großartig. Da macht man sich nämlich Gedanken, was ich am anderen schenke. Und darin erlebt er seine Kostbarkeit. Das ist ja mit dem Schenken so eine Geschichte. Das ist genau das, dass es ja gar nicht eigentlich um das Geschenk geht, sondern das, was einem eigentlich erfreut, ausgenommen man ist ein Kind, ist, da hat sich jemand Gedanken gemacht und mir persönlich etwas, ganz persönlich etwas geschenkt. Hey, ich bin ihm wichtig. Ich bin ihm im Blick. Wir können also tatsächlich sagen, wir haben Zeit und ich kann meine Zeit schenken. Es ist übrigens mittlerweile fast das Kostbarste. Denn wir haben ja alle gar nicht mehr so viel Zeit. Ich weiß noch, als meine Eltern in den Ruhestand gegangen sind, das ist schon lange, 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 lange her, mein Vater wird 92, da sagte, jetzt wird das ein wenig ruhiger. Ich habe aber in dem weiteren Gehen gemerkt, ich merke gar nichts davon. Jesus ging also durch die Gegend, durch die Städte und Dörfer und nahm sich Zeit. Der Sohn des lebendigen Gottes. Und so nimmt er sich heute Zeit. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und er nimmt sich Zeit. Und er ist aufmerksam und gibt etwas weiter. Er verkündet das Reich Gottes. Es geht also in dem Verschenken von Zeit nicht darum, dass der andere mit dem Ergebnis zurückbleibt, Mensch, das ist aber ein netter Kerl. Das ist was Nettes. Oder eine nette Frau, ein netter Mann. Das ist gut. Aber es geht um was Tieferes. Wenn Jesus durch die Städte und Dörfer geht, ist er Botschafter im Namen des lebendigen Gottes seines Vaters. Und er macht deutlich heute, wenn du seine Stimme hörst, verschließ dein Herz nicht. Schalt nicht ab. Auch wenn du so spät ins Bett gegangen bist. Vielleicht wieder mal viel zu spät. Und du hast dir eigentlich vorgenommen, ich gehe früher ins Bett. Mein Thema. Mein Thema. Sondern heute, hier heute. Christus Jesus, der auferstanden ist, zugegen und will im Heiligen Geist uns deutlich machen, dass es darum geht, dass wir in Gottes Reich einladen. Dass da Platz ist für Menschen. Und dass Jesus seinen Thron verlassen hat, seine Herrlichkeit verlassen hat und wirklich sich auf den Weg gemacht hat. Leibhaftig sich auf den Weg gemacht hat und durch die Dörfer und die Straßen geht mit Sandalen. Oder auch was er immer anhatte. Und dort sagte er, es ist Zeit, dir zu sagen. Gott rechnet mit dir, dass du im Reich Gottes mit ihm Gemeinschaft hast auf Ewigkeit. Er rechnet mit dir. Und er will dich beschenken. Er will dich beschenken mit Zeit, mit Gemeinschaft, mit einer neuen Ausrichtung, mit einer neuen Haltung, ja, mit der Vergebung deiner Schuld. Was für ein Gott! Befreiung in allen Bereichen. Nicht nur in einem, nicht nur in zwei. Allumfassend. So ist er unterwegs und lehrt. Die Bibel sagt, wenn Jesus lehrt, dann geschieht das in Vollmacht. Das ist nicht irgend so ein abgelesenes Manuskript, was er da hat. Ja, irgendwas dahingekritzeltes, sondern es ist kraftvoll. Wenn im Wort Gottes, und wir haben davon gehört, auf dein Wort hin, und das braucht es ja. Es braucht ja erst einmal die Ansprache, dieses Hören auf sein Wort hin. Wenn sein Wort mich trifft, mich treffen darf, dann hat es eine andere Kraft und eine andere Wucht, eine andere Wirklichkeit und es hat die Kraft, mich wegzuholen von den Orten oder der Haltung, die mich permanent abhalten will. Gottes Wort hat Kraft. Schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es trinkt Mark und Bein, es trennt Mark und Bein. Und dieses kraftvolle Wort Jesu, das dürfen wir anders in uns neu wachsen lassen, dass es mit uns geht. Und so ist Jesus unterwegs, weil er ja das fleischgewordene Wort ist. So sagt es das Johannesevangelium. Und das haben wir natürlich, da haben wir Schwierigkeiten. Ich habe Schwierigkeiten, das umzusetzen, zu übertragen. Aber es ist so. Er war von Anfang an bei der Schöpfung dabei, als das Wort, was Gott sprach. Und der Geist Gottes war über den Wassern. Der Ruach Gottes, der Atem Gottes. Und Gott sagte, es werde. Und heute Morgen sagt er zu dir, der du schon so viele Jahre auf der Welt bist, hey, es werde in deinem Leben. Das will ich dir heute sagen. Es werde. Wenn er das sagt, dann passiert das. Es passiert geheimnisvoll. Es passiert nicht wie eine Mogelpackung, wie ein Zauber, sondern es passiert durch die Realität, dass seine Kraft, sein Nahesein in dein Leben fällt. Und ich brauche das jeden Morgen neu. Ich brauche das jeden Morgen neu. Das reicht nicht nur einmal die Woche. Das reicht nicht nur einmal im Monat. Oder vielleicht einmal, wenn es um die Weihnachtszeit irgendwie so heimisch schön ist. Ich brauche es täglich. Warum? Weil ich auch das normale Essen jeden Tag brauche. Und mir nie darüber Gedanken mache, oder fast nie, dass ich sage, warum heute essen? Nein, heute nicht, brauche ich nicht. Trinken, brauche ich nicht. Natürlich brauchen wir es. Genau wie der Schlaf nach dem ruft, wenn ich müde bin, dass ich mich hinlege. So brauchen wir das kraftvolle Wort Gottes, um zu verstehen, was die Menschen auch um uns herum brauchen. Denn da, wo das Wort Gottes mich trifft, da, wo er mich anspricht, da, wo er mir begegnet, auf sein Wort hin, da merke ich, dass ich nicht nur für mich persönlich unterwegs bin und mit meinen Liebsten. Das ist großartig. Wer seiner Familie vorsteht oder seiner Familie treu gegenüber ist, das ist großartig. Wer sich um seine Eltern kümmert, seine Geschwister kümmert, großartig. Aber da sind noch andere in dieser unserer Stadt, in dieser unserer Region, die wir im Moment noch nicht kennen, die aber Jesus kennt. Die Jesus kennt. Und er weiß darum, dass das eine große Schar ist. Sie ist da. Sie ist da und sie braucht diesen guten Hirten. Sie braucht Jesus als den guten Hirten, als den Treuen. Als den, der tatsächlich die Herde zusammenruft und zusammenhält. Ist natürlich ein Bild. Heißt für uns übertragen, es gibt in dieser Stadt und dieser Region viele Menschen, die eigentlich darauf warten, in Wirrnis gerade unterwegs oder vielleicht auch in großer Gelassenheit und in großer Gleichgültigkeit, vielleicht in großem Egoismus. Und das ist nicht außen vor, ist irgendwo, sondern kann auch unter uns sein. Wo Jesus sagt, ich möchte eine Einladung aussprechen. Ich möchte, dass sie mich erfahren als den guten Hirten in ihrem Leben. Und du und ich, wir müssen uns, was das Reich Gottes angeht, nicht darüber Gedanken machen, ob ich darin arbeitslos werde. Wenn es sonst dieses Thema gibt, gesellschaftlich, jetzt immer wieder im Fokus mehr kommend, und da wird noch mehr passieren, in der Reich-Gottes-Arbeit, in dem Erntearbeiten des Reiches Gottes, musst du dir nie Gedanken machen, dass du arbeitslos wirst. Ist das nicht eine Perspektive? Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiterinnen und Arbeiter sende, dass Leute in ihrem Herzen sich berühren lassen und Mitgefühl für die Menschen um sie herum, um uns herum, sich schenken lassen. Mitgefühl. Gottes Arbeitsmarkt ist riesig. Und du wirst gebraucht. Vielleicht sitzt du manchmal zu Hause, was ist eigentlich noch so mein Sinn? Was ist so meine Aufgabe noch? Ich weiß gar nicht. Bin mittlerweile ganz schön allein. Ja, was soll der Tag heute bringen? Ich gucke mal im Kühlschrank. Ach ja, dann gehe ich mal zum Supermarkt. Da sehe ich wenigstens ein paar Leute. Guten Tag oder auch nicht. Oh, der hat aber doof geguckt. Und dann gehe ich wieder zurück. Sage, na ja, guck mal. Ach, da mache ich nochmal den Fernseher an. Gucke ich mal kurz. Handy. Und so düdelt der Tag vor sich hin. Du bist tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt des Glaubens gefragt. Du bist jemand, der etwas zu bezeugen hat, der zu denen gehört, die tatsächlich dafür beten dürfen, aber auch selbst eingeladen sind, dafür zu sorgen, dass andere Menschen diesen Jesus Christus, den Retter der Welt, den Heiland der Welt, den Erlöser der Welt kennenlernen, der ja für uns gestorben ist, der für dich und mich gestorben ist. Daran wollen wir nie vorbeileben. Und wir führen die Menschen nicht zu uns, sondern wir führen sie zu Jesus. Und wenn diese Befreiung über dein Leben ausgesprochen wird, auch heute neu, auch im Zeichen dieses Abendmahls, was wir vor uns haben, im Brot und Wein, Kelch und Brot, dann dürfen wir aussprechen, ich bin befreit durch Jesu Blut. Ich bin erlöst durch seinen Tod. Ich bin befreit in diese Erntearbeit, weil ich weiß, ich kenne den Erlöser. Und die einzige Frage, die ich mitnehmen muss, ist, mein Freund, mein Nachbar, kennst du eigentlich den Erlöser? Kennst du den Erlöser? Ich glaube, dass viele um uns herum darauf warten. Wir vielleicht Hemmungen haben, vielleicht zurückhaltend sind oder vielleicht uns auch daran gewöhnt haben, dass man das nicht so tut. Aber ich glaube, wir dürfen es wieder neu lernen. Wir dürfen es neu uns schenken lassen. Ich möchte ein Gebet sprechen. Großer Gott, wir sagen dir Dank, dass du in Jesus Christus uns einlädst, Erntehelferin und Erntehelfer zu sein. Es geht darin nicht um uns, sondern es geht darin um dich. Um deine Rettungstat, um dein Heil, um das, dass du tatsächlich den Sieg errungen hast, Herr Jesus Christus. Und dass du dem Tod die Macht genommen hast und all dem Dunklen die Macht genommen hast und dass die Finsternis überwunden ist. Und wir sprechen das aus in diesem gemeinsamen Zusammensein vor dir, dass wir, Herr Jesus Christus, in dir Gerettete und Erlöste sind. Und wir gehören zu dir, und das sagen wir bewusst, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und wir bitten dich, dass du weitere Erntehelferinnen und Erntehelfer für deine große Ernte aus allen Völkern und Nationen, dass du sie berufst und dass du daran an uns nicht vorbeigehst, Herr. Ich glaube das, dass du auch hier Leute in deine Berufung führen willst, um Erntehelferin und Erntehelfer zu sein. Danke, dass das schon geschieht und danke, dass wir weiteres erwarten dürfen. Wir nehmen es aus deiner Hand und vertrauen dir. Amen. Ja, es ist ja so, dass wenn man dann in diesem Erntehelfer unterwegs sein ist, ist ja nicht unbedingt die Aufgabe eine leichte. Ich weiß nicht, wer war schon mal von euch Erntehelfer? Ja, übertragen gesprochen, wer hat schon mal ein Kind zur Welt gebracht? Nein, ich ja nicht. Schön. Jeder, der das weiß, weiß, dass das mit Arbeit zu tun hat. Aber bei dieser Arbeit und bei dieser Anstrengung und bei auch manchmal dieser Belastung darfst du wissen, ich will dir das heute zusagen und ich habe es mir selbst auch zusagen lassen, diese Arbeit hat Bestand und diese übernatürliche, unüberbietbare Arbeit ist unglaublich kostbar und ist etwas, was dich adelt und was dir etwas auswirft, versteht ihr, nicht als Verdienst, sondern es schenkt Orientierung für einen selbst. Es schenkt Stabilität, es lässt dich klar auf dem Boden stehen und doch alles erwarten vom Himmel. Es lässt dich geduldig sein. Es schenkt dir eine Zufriedenheit. Also Merkmale, die gar nichts mit Belohnung zu tun haben und doch das ganze Wesen bewegt wird, verändert wird. Du fängst anders an zu hören beim Beten. auf dein Wort hin merkst du, das ist nicht nur etwas, was ich in der Bibel lese für andere Männer und Frauen des Glaubens, sondern merkst es, hey, es geschieht heute. Es geschieht bei uns in der Leitung, wir dürfen es erleben und bezeugen. Aber es geschieht heute bei dir. Die Frage ist, inwieweit sage ich, ja, ich möchte in diesem Hören weiter wachsen. Warum? Weil denen, denen wir begegnen und zu denen wir ja selbst gehörten, denen braucht es einen ganz besonderen Dienst. Und ihr kennt die Geschichte, einige kennen die Geschichte, vielleicht auch viele kennen die Geschichte aus der Apostelgeschichte 9. Da wird erzählt, dass einer tatsächlich total auf dem krummen Weg war. Der war so krumm auf dem Weg, dass er Freude hatte, wenn Leute abgeführt worden sind, wenn Leute umgebracht worden sind, wenn Leute gesteinigt worden sind. Ja, der hatte so richtig Freude daran, weil er meinte, damit Gott zu gefallen. Einer, der zur ersten Zeit seines Lebens Saulus hieß. Viele von euch kennen ihn. Er hatte Freude daran, dass andere tatsächlich gefesselt, drangsaliert, gepeinigt, klein gemacht werden und letztlich sich beugen darunter, dass er und die, die hinter ihm stehen, stärker ist als der, der da was anderes bis dahin bekannt hat. Und der Wunsch war, bekenne Jesus nicht mehr als dein Herrn. Bekenne Jesus nicht mehr als dein Erlöser. Rufe ihn nicht mehr an. Sprich nicht mehr in seinem Namen. Bete nicht mehr für andere. Vielleicht ist uns das gar nicht so weit weg im Gedanken von uns. Lohnt es sich noch dafür zu beten? Der wird sich doch sowieso nicht ändern. Weißt du, was ich mit ihm alles erlebt habe? Und das können wir uns dann gut erzählen. Ich kenne solches Erzählen auch in mir. Ist es noch sinnvoll, sich zu investieren? Der war doch schon immer so. Ja, der kommt ganz nach seinem Onkel. Der kommt ganz nach seiner Mutter. Fast wie ein Fluch. Wenn dahinter steht, dass die Person, von der gesprochen wird, dass man nach der kommt, tatsächlich auch vielleicht grottig gescheitert ist. Was ist das für eine Perspektive? Du bist nur ein Anhängsel? Bist nur eine Kopie? Nein, du bist ein Original. Du bist ein Original mit deiner Geschichte, mit deinen Zweifeln, mit deinem Scheitern, so wie ich das auch kenne. Und dennoch hat dich Gott lieb. Und jetzt kommt's. Diese Liebe ist ja bei vielen in unser Herz gefallen. Diese Liebe hast du angenommen. Du hast gesagt, Herr, danke, du hast mich genommen, so wie ich bin. Und du veränderst mich. Du vergibst mir meine Schuld. Hey, wenn das geschieht, was wir am nächsten Sonntag auch erleben werden, dass sich Leute auf das Bekenntnis ihres Glaubens taufen lassen, dann wird das bezeugt. Christus ist mein Herr. Halleluja, ich bin befreit. Aber zu was? Zu einem neuen Leben. Und da sind wir wieder bei den Erntehelfern und Erntehelferinnen. Dieses neue Leben ist hier beschrieben in einer Person, die Hananias heißt. Er hat einen Zugang zu Gott, in dem, dass er auf ihn hört und er bekommt eine Vision. Ihr müsst das mal nachlesen in Apostelgeschichte 9, ab Vers 10. Er lebt in einem Ort, ist es mal egal, in dem Fall ist es Damaskus, aber er hört und er sagt, ich habe verstanden, dass mein Leben nicht nur mir gehört, dass die Erlösung, die an mir geschehen ist, nicht nur für mich allein etwas ist, exklusiv, sondern ich habe diese Erlösung in Form von Zeugnis, von Gehen, von Bewegtsein weiterzugeben. Der Knaller ist an der Geschichte, dass er von diesem Saulus hört, zu dem er sich aufmachen soll. Ich lese Apostelgeschichte 9, Abvers 10. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias, ja, Herr, erwiderte Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus von Tarsus. Du musst Folgendes wissen. Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. So klar, so eindeutig spricht Gott. So bereitet er vor. Wenn wir Erntehelferinnen und Erntehelfer sind, dann ist es so wichtig, dass wir dieses Hören auf Gott und seine Anweisung ernst nehmen. Nicht daran vorbeileben, nicht darüber nachdenken, oh ja, ich habe einen Impuls, den will ich auch teilen. Und dann fragen wir, wer vielleicht für diesen Impuls tatsächlich dann die Verantwortung hat, es umzusetzen. Ich wünsche mir, dass wir stärker, ich beziehe mich da komplett mit ein, dass wir stärker beten. Herr, schenk mir die Impulse, die ich umsetzen darf zu deiner Ehre. Und das ist eine Herausforderung. Ich war ja gerade dabei, dass ich sagte, Erntehelfer sein ist herausfordernd und auch nicht ohne. Hananias hat was von diesem Saulus gehört, von diesem Menschen, wie er mit Christinnen und Christen umgeht. Und er sagt, ich habe so viel gehört von ihm. Ich habe so viel gehört von ihm. Weißt du, was er alles tut? Das dürfen wir sagen, da wo wir Angst haben für vielleicht einen Schritt vor einem Telefonat, vor einem Weg zu einem Arbeitskollegen, Arbeitskollegin. Das dürfen wir Gott sagen, hey, ich habe jetzt Bammel, Vater im Himmel. Ich habe da echt Schwierigkeiten. Hey, das ist so eine schräge Person. Hey, die ist also die schrägeste Person in der ganzen Firma. Oder vielleicht gibt es sie auch bei dir zu Hause. Man redet am besten nicht mit dir, weil es einfach nur immer anstrengend ist. Kennt ihr das? Manche nicken. Und genau das ist die Herausforderung für Hananias, auf Gott an der Stelle mehr zu setzen und zu hören, was er sagt. Er sagt, hey, dieser Saulus, dieser verdrehte Mensch, der hat angefangen zu beten. Wir wissen nicht, wie viel. Vielleicht war es nur ein Rufen. Gott, erbarm dich. Gott, erbarm dich. Wir bekommen, wenn wir Erntehelfer sind, klar gesagt, wie vorbereitet wir uns auf den Weg machen dürfen. Er hört, dass er betet und er hört, dass er auch, dieser Saulus, vorbereitet ist, dass jemand kommt und ihm einen Dienst tut. Jetzt stell dir vor, nur mal so. Es ist jemand vorbereitet, dass du ihn besuchst. Und er wartet darauf sehnlichst, weil er so eine große Lebensfrage hat und so verzweifelt ist und so am Fragen ist. Und er weiß es, er kann es nicht beschreiben, er kann nicht sagen, genau die Person ist es, aber es kommt, ich brauche jemand, der vielleicht auch so schreit zu Gott. Und du bist die Person. Ich bin die Person. Was wäre passiert? Hananias macht sich auf den Weg, aber was wäre passiert, wenn er sagt, Gut, jetzt können wir natürlich sagen, ganz zurückgelehnt, ja, dann hat ja Gott einen anderen Weg. Ja, selbstverständlich. Aber er rechnet mit dir. Und diesen mutigen Schritt mit mir, diesen mutigen Schritt zu tun, denn er wird besonders. Er kommt zu ihm und tut etwas, was ich mal gerne ganz nah an mich rankommen lassen will. Er sagt, lieber Bruder Saul, von dem so viel Hass ausgeht, so viel Gemeinheit, so viel bis dahin, dass man sagen kann, der hat sein Leben verwirkt. Was heißt das umgesetzt für mich? Wenn Gott Ja sagt zu einem Menschen, dann sollte ich nicht Nein sagen zu ihm. Wenn Gott in seiner Gnade noch Gnadenzeit schenkt und Menschen aus ihrem Sumpf rausziehen will, und es gibt viele, viele Tausende und Millionen, die im Sumpf stecken, die Bösestes im Moment tun, voller Überzeugung, ist mit mir auch so umgegangen. Jetzt kann ich mich rächen. Ich bin jetzt endlich stark genug. Gottes Gnade soll da hinein gesprochen. Und in Form, dass ich mich auf den Weg mache und diesen Menschen auch sage, Jesus Christus möchte dich von all den Dingen, die du getan hast, erlösen, befreien. Es gibt zig, tausende von Menschen, die aufgesucht worden sind in Gefängnissen oder in Situationen, die so kaputt waren. Sie waren körperlich kaputt, sie waren seelisch kaputt, zerstörte Verhältnisse, wo eine Person ihnen den Frieden Gottes zugesprochen hat. So schlicht und so einfach und es verwandelte sich alles. Glauben wir das? Ich glaube das. Dass Gott genau das Gleiche tun möchte. Hananias legt ihm die Hände auf. Er segnet ihn. Wir sind zum Segen geschaffen und zum Segen. Ja, unterwegs. Und er erlebt, dass jemand aus seiner Blindheit genommen, befreit wird. Er erlebt eine Entscheidung für Jesus. Er erlebt, dass jemand, und das ist ganz wichtig an der Stelle, der ja nicht mehr gegessen hat 3 Tage und getrunken hat, der an dem Nullpunkt war und sagte, mein Leben ist verwirkt. Wer schon mal an diesem Nullpunkt war in seinem Leben, mein Leben ist verwirkt. Ich erwarte nichts mehr. Ich habe nichts mehr zu erwarten. Da ist Jesus. Und da ist Jesus durch uns. Wo wir sagen, nein, da ist ganz viel. Und er nahm an Kraft zu. Er ließ sich taufen, das heißt, er hat wieder Lebensmut sich schenken lassen. Deswegen bitte, gib nicht die oder den auf, der vielleicht auch in deiner Familie zu Hause ist oder in deinem Verwandtenkreis oder in deinem Freundeskreis. Gib ihn nicht auf, sondern erwarte das Eigentliche von ihm. Und lass uns das erwarten, dass Gott, dass Jesus Befreiung schenkt auf dein Wort hin. Ich wünsche uns, dass dieses Wort uns ganz neu trifft. Amen.